Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Miskanthus für den Ahrensberg. Eine Heldengeschichte mit Zukunft. Ein Feature von Anke Schäfer.
Thomas Stöber ist einer, der weiß, was er will. Sein Großvater war Landwirt, sein Vater war Landwirt, er aber entschied sich, Heizungsbauer zu werden. Als solcher sorgt er dafür, dass der Berggasthof Ahrenberg, ein alteingesessener Gasthof mit Hotel und über 40 Zimmern, bestehend aus einem Haupt- und einem Nebenhaus, fast vollständig mit Miskanthusgras beheizt wird. Ich will wissen, was ist das für eine Wunderpflanze? Wir gehen zu dritt von dem Fachwerkhof aus los, in dem Thomas Stöber mit seiner Familie wohnt. Er, der Heizungsbauer, Timo Meyer, der mit seiner Frau das Romantikhotel Ahrenberg führt, und ich. Etwa einen Kilometer spazieren wir in die Felder hinein, dann zeigt Thomas Stöber auf eine große hölzerne Halle.
Das ist unser Energiecontracting, unser Außenlager. Das ist unsere ehemalige alte Milchhütte, wo wir die Kühe gemolken haben. Die habe ich jetzt etwas erweitert, für ein Lager noch mit zu.
Direkt daneben wiegt sich auf einem großen Feld das Schilf im Herbstwind. Nicht irgendein Schilf, sondern das Riesen-China-Schilf, das Elefantengras, das ganz besondere Eigenheiten besitzt.
Also, was man jetzt hier sieht, ist jetzt gerade vor uns die Miskanthus giganteus, eine C4-Pflanze, Energiepflanze. Die nutzen wir jetzt im Endeffekt zum Heizen. Die schafft es, auf einem Hektar roundabout 6.000 bis 7.000 Liter Heizöl zu ersetzen. Wir haben jetzt momentan 7 Hektar angepflanzt, sprich wir liegen jetzt bei 35.000 bis 42.000 Liter Heizöl im Äquivalent.
Thomas Stöber bückt sich und liest vom Boden etwas auf, was aussieht wie eine schwarze Ingwerwurzel.
Keine Ingwerwurzel, sondern das ist jetzt ein Miskanthus-Rhizom. Das heißt, im Endeffekt wird der Miskanthus gepflanzt, indem die einzelnen Rhizome, das heißt Wurzelreste, die geerntet wurden, sage ich mal, jetzt in den Boden gebracht werden, wie eine Kartoffel im Endeffekt. Die schlägt aus und bei dem Miskanthus haben wir halt den Vorteil, dass die Kultur 20 bis 25 Jahre steht im gleichen Ertrag. So, und das heißt natürlich jetzt, die Planungssicherheit, die ist natürlich jetzt die nächsten Jahre gegeben, weil wir Gott sei Dank bei der Pflanze im Moment noch keine Schädlinge und nichts bekannt ist.
Man muss dieses robuste Schilfgras also nur pflanzen, dann warten, bis es wächst, es über den Winter stehen lassen, sodass die Blätter zu Boden fallen und es düngen und es dann im Frühjahr ernten, einfahren und häckseln.
Das heißt, im April, Mai kommt ein normaler Maishäcksler, da haben wir einen Lohnunternehmer, der macht das ganze Material runter und häckselt das.
Und dann wächst dieses Riesenschilfgras aus den Wurzeln wieder neu. Auf etwa 5.500 Hektar wird es insgesamt derzeit in Deutschland angepflanzt, auch gefördert von der EU. Die Landwirte sollen nämlich in ihren sogenannten ökosystemaren Dienstleistungen unterstützt werden. Das weiß Ralf Pude von der Universität Bonn, Professor für nachwachsende Rohstoffe in Fachkreisen, auch bekannt als der Miskanthus-Papst. Was sind denn ökosystemare Dienstleistungen?
Dadurch, dass Miskanthus über Winter auf der Fläche steht und über Winter abreift, also Miskanthus wird ja jedes Jahr so 3-4 Meter hoch, und dann lässt man das über Winter stehen. Das reift dann langsam ab, wird immer trockener von der Biomasse. Also können sich dort sehr viele Nützlinge in diese dichten Bestände zurückziehen, weil da drin wärmer ist. Also Florfliegen, Marienkäfer, aber auch Fasane zum Beispiel. Zum anderen fallen über Winter die Blätter von den Stängeln ab zu Boden. Die bilden so eine schöne, dichte Mulchschicht auf dem Boden. Dadurch erhöht sich auch langfristig der Humusgehalt auf diesen Standorten. Dadurch haben wir auch Erosionsschutz. Also das sind so Maßnahmen, die also diese sogenannten ökosystemaren Dienstleistungen umschreiben.
Unter einem ausladenden Dach, das an die Holzhalle angebaut ist, liegt ein großer Resthaufen von gehäckseltem Miskanthusgras. Sieht aus wie Streu für Käfige. Und in der Tat wird gehäckseltes Miskanthusgras oft als Einstreu verkauft. Für Kleintierkäfige oder auch für Pferdeställe. Es ist saugstark und absorbiert Gerüche. Thomas Stöber aber wird das Gras ja verbrennen. Dazu muss es erst gepresst werden. Neben dem Resthaufen stehen weiße Säcke, gefüllt mit gepresstem Miskanthusgras.
Das Gehäckselte könnte man jetzt schon zur Verbrennung nutzen. Nun hat man das Problem, dass es sehr groß, also sehr voluminös ist. Wenn ich dann, sage ich mal, auf 7 Hektar die Fläche nehme, zu viele Lager habe ich gar nicht, das unterzubringen. Dadurch haben wir uns entschieden, den Brennstoff zu komprimieren, sprich zu pressen dann. Wir pressen wie so Eishockey-Pucks im Endeffekt in der Größe her.
Diese Eishockey-Pucks nennen sich dann Pellets. Hier, 1 Kilometer entfernt vom Hof, in den Feldern, in der ehemaligen Milchhütte, hat Thomas Stöber natürlich keinen Strom. Daher muss er das Stromaggregat anschalten, wenn er die Miscanthus-Graspresse anwerfen will.
Das ist das Stromaggregat jetzt. Wir haben auch erneuert im Schallschutzbereich, weil das Ältere, was da war, da hätten wir jetzt hier uns nicht unterhalten können mehr. So laut war das.
Jetzt stehen hier gerade 3 prall gefüllte weiße Säcke mit Miscanthus-Pellets.
Ich vermute mal, dass aufgrund der Bodengüte und alles, was wir hier haben, wahrscheinlich so die 100 bis 120 Tonnen erreichen werden bei den 7 Hektar. Alles andere wäre dann nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf. Aber das würde uns auch reichen, weil das Ziel, was wir hier im Moment haben, erreichen wir damit.
Es spricht aus Thomas Stöber der zufriedene Unternehmer, der gebrochen hat mit der Tradition seiner Ahnen und vom Bauern zum Heizungsbauer wurde. Und jetzt zum Miscanthus-Pionier. Als solcher trägt er nicht nur dazu bei, dass weniger Heizöl verbrannt wird, sondern auch, dass CO2 aus der Atmosphäre gebunden wird. Ralf Pude von der Universität Bonn erklärt uns das so.
1 Hektar Miscanthus hat, wenn der einen Ertrag von etwa 18 Tonnen Trockenmasse pro Hektar und Jahr hat, bindet der etwa 30 Tonnen CO2. Das ist enorm viel. Das macht keine andere Pflanze, die man bisher hier so in Deutschland anbauen kann. Und das liegt daran, dass die so schnell wächst. Die wächst 5 Zentimeter am Tag. Und wenn etwas schnell wächst, betreibt es sehr viel Photosynthese, also bindet es auch so enorm viel CO2.
4 Meter hoch wächst dieses neue Wundergras mit dem Wedel obendrauf. Es tut seinen Dienst hier auf dem Ahrenberg, der eine sehr alte Siedlung ist. Ursprünglich bestand sie allein aus den 4 Fachwerkhöfen und bis heute sind nur wenige Häuser dazugekommen. 1387 wurde sie als hessisches Lehen im Besitz des Adelsgeschlechtes derer von Dörnberg zum ersten Mal erwähnt. Es waren sogenannte Erbmeier, die die Felder über die Jahrhunderte bewirtschafteten und dieses Recht zur Bewirtschaftung immer auf den ältesten männlichen Nachkommen vererbten. Unter Napoleon wurde die Leibeigenschaft abgeschafft, die Bauern wurden frei. 1811 konnten die 4 Ahrenberger Erbmeier ihre Höfe von der Familie von Dörnberg kaufen. Und noch heute leben die Nachfahren genau dieser 4 Familien hier auf dem Ahrenberg. Thomas Stöber ist einer von ihnen. Timo Meier hingegen, der neben uns schon die ganze Zeit von einem Fuß auf den anderen tritt, gehört nicht zu den Nachfahren der Erbmeier-Familien, aber seine Frau, Silke Stöber. Gemeinsam mit ihr führt er den Berggasthof Ahrenberg. Thomas Stöber ist Timo Meiers angeheirateter Cousin. Meier hat die Miscanthus-Idee immer unterstützt.
Uns ging es darum, dass mein Cousin die Idee hatte und über den Tellerrand geschaut hat, ähnlich wie mein Schwiegervater in den 50er, 60er Jahren, als er das Hotel aufgebaut hat. Und wir uns loslösen mussten oder wollten von den fossilen Brennstoffen, von den Abhängigkeiten, von der Preisspirale und damit einen gewissen Grad autark zu sein, einfach was anderes zu machen und zu zeigen, man kann auch auf eigenen Beinen stehen.
Der Berggasthof Ahrenberg kauft also die Wärme, die Thomas Stöber erzeugt, indem er die prall gefüllten weißen Säcke zurück zum Hof transportiert, die Pellets dort durch einen Schacht in die Heizungsanlage füllt, sie verfeuert und über ein durchdachtes Netzwerk von Rohren, das sie hier die Fernwärme nennen, ins Hotel transportiert. Das Hotel steht direkt neben Thomas Stöbers Hof. Alle profitieren von den kurzen Wegen. Ganz klar, sagt Heizungsbauer Thomas Stöber, dies ist eine Win-Win-Situation.
Win-Win jetzt für den Betreiber vom Ahrenberg natürlich in dem Sinne, dass wir preislich uns so gekoppelt haben, dass wir immer unter dem Ölpreis bleiben. Das heißt die Kilowattstunde Energie. Und dadurch hatte er natürlich auch den Vorteil daraus dann. Die Investitionsmaßnahmen hatten wir damals zu 100% getroffen, in Eigenregie dann. Das heißt deshalb die Win-Win-Situation. ich, dass ich mein Projekt, sage ich mal, wirklich umsetzen konnte und auch Freude dran habe. Und der Ahrenberg dementsprechend, dass einmal die Kostensituation etwas entschärft wurde und auch in Zukunft entschärfen wird.
Man muss fairerweise sagen, dass wir immer noch ein Heizölreservoir haben, was auf ein Drittel reduziert ist, um Ausfälle zu kompensieren. Aber wir haben insgesamt für uns den Heizölbedarf um über 90% reduzieren können. Wir sind rund auf 3.000 Liter und 27.000 Liter Spannwein.
27.000 Liter Heizöl eingespart. Klingt gut. Das sieht auch Ralf Pude von der Universität Bonn so, der bei seiner Heizung aber nicht auf Miscanthus umgestiegen ist. Die Heizungsanlage passe nicht in sein Haus, sagt er.
Ich selber zu Hause habe auch kein Öl und kein Gas. Ich heize mit Scheitholz und nutze das, um da auch unabhängig zu werden. Aber die Gegebenheiten würden es zum Beispiel bei mir nicht zulassen, obwohl ich ja Miscanthus-Verfechter bin, selber mit Miscanthus zu heizen. Und so wird es vielen anderen auch gehen.
Hier auf dem Ahrenberg steht die erste Heizung aber bereits und die drei anderen Höfe hätten bestimmt noch freien Platz in den Kellern. Wäre es da nicht ökologisch und sehr praktisch, frage ich mich, den ganzen Ahrenberg, also alle vier Höfe mit Miscanthus zu beheizen und ein Zeichen zu setzen für viele andere Dörfer, die diesem Beispiel dann folgen könnten? Timo Meyer wiegt zweifelnd den Kopf. Es ist Tradition, dass die Ahrenberger ihre Höfe mit Holz aus dem Eigenwald heizen. Sie sehen sich also auch ohne Miscanthus in puncto Nachhaltigkeit schon auf der sicheren Seite. Er sieht aber noch einen anderen Grund, aus dem seiner Meinung nach ein übergreifendes Energiekonzept fürs ganze Dorf nicht kommen wird.
Der Gedanke ist gut, ein Gesamtkonzept zu machen, aber da haben wir nicht mehr den richtigen Zeitpunkt, dass wir einsteigen. Das müsste eigentlich die Generation nach uns in die Hände nehmen. Man muss einfach berücksichtigen, dass wir alle Generationen 50 plus sind und Investitionen in dieser Größenordnung natürlich auch einen gewissen Zeitraum brauchen, bis der Break-Even erreicht ist.
Vom Miscanthus-Grasfeld an den Esstisch im Hause von Stöbermeyers. Dort treffe ich Leonie und Finn, 23 und 18 Jahre alt. Die Kinder von Silke Stöbermeyer und Timo Meyer. Das Haus, ein weitgehend gläserner Neubau, steht im Dorf neben dem Hotel. Leonie erinnert sich ganz genau an den Tag, an dem die Rhizome gesetzt wurden.
Eigentlich wie früher mussten halt die Wurzeln gesetzt werden. Und dafür wurde an den Hänger eine selbstgebaute Apparatur von Thomas drangehangen, wo zwei alte Sitze angebracht wurden. Und dann wurde in die Mitte ein Fallrohr gelassen, wo dann jeweils immer das reingefallen gelassen wurde. Also es war schon viel Arbeit, aber wenn man am Ende sieht, wie viel Energie man aus diesen wenigen Gras bekommt, ist das schon ein guter Aufwand.
Ein Aufwand, den der Heizungsbauer Thomas Stöber also überhaupt nur mit der Hilfe der Großfamilie stemmen konnte. Finn hört seiner Schwester zu und nickt. Er war beim Setzen der Rhizome auch dabei.
Ich find's gut, weil man einfach ökologischer wird und halt auch mehr von der Region, die unterstützt. Und dadurch, dass halt auch nochmal Familie ist, finde ich es nochmal besser. Also ich habe nichts, was ich dagegen sagen kann.
Finn und Leonie sind die nächste Generation. Sie könnten mit den anderen jungen Leuten hier oben auf dem Ahrenberg ein übergreifendes Energiekonzept mit Modellcharakter installieren, aufbauend auf dem, was schon da ist. Aber bevor sie an so etwas denken könnten, müssten Sie sich ja erstmal für den eigenen Betrieb, sprich für das Hotel, entscheiden. Wollen Sie das? Leonie studiert Chemie, hat gerade mit dem Master begonnen.
Bezogen auf mein Studium habe ich natürlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Aber man ist hier halt aufgewachsen. Das Hotel ist nicht nur einfach ein Hotel, sondern das ist Kindheit. Die Menschen sind nicht einfach nur Mitarbeiter, das sind halt echt Freunde, auch wenn sie es komisch anhört. Man könnte halt, wie Mama das jahrelang gemacht hat, halt sagen, man kann nebenbei das Hotel führen oder halt wen reinsetzen, der das führt, sodass man selbst entlastet wird.
Das klingt nicht unbedingt begeistert. Auch Finn ist nicht wirklich begeistert von der Idee, ein Hotel zu führen.
Also was mich total interessiert, ist Psychologie. Und da würde ich gerne in so Richtung wirtschaftliche Psychologie gehen und dann zur Marktforschung und sowas in der Art machen.
Silke Stöbermeyer kann die Zurückhaltung ihrer Kinder in Sachen berufliche Zukunft auf dem Ahrenberg verstehen. Sie war selber als junge Frau froh, von jeglichem Druck verschont geblieben zu sein. Sie ist aber auch nicht die Erstgeborene, sondern die Drittgeborene in diesem Zweig der Familie Stöber. Trotzdem wollte es das Schicksal, dass sie es war, die das Hotel von ihrem Vater übernahm.
Ich bin im Grunde genommen jetzt die sechste Generation und die, ich sag mal, irgendeine Dienstleistung im gastronomischen Bereich für die Gäste anbietet. Mein Vater war der Erste, der im Grunde genommen von einem Nebenbetrieb in einen Hauptbetrieb gewechselt ist. Das war 1959 und das war im Grunde genommen auch sozusagen das Gründungsdatum dann für das Hotel. Davor war es eigentlich einfach nur so eine Milchbude oder einfach nur so ein, heute würde man wahrscheinlich sagen, so ein Kiosk, wo die Wanderer also langmarschiert sind und dann auf dem Weg, das war so die halbe Strecke für den Rundwanderweg um Bad Soden-Allendorf herum, dann einfach eine Limonade oder eine Milch trinken wollten.
BWL hat Silke Stöbermeier studiert. Sie arbeitet unter der Woche in Frankfurt und wenn keine Pandemie ist, dann quasi global für ein amerikanisches Pharmaunternehmen. Sie übernahm das Hotel sozusagen nebenbei. Sie veränderte die Betriebsabläufe, die Organisationsstruktur, digitalisierte das Geschäft und unterstützte, gemeinsam mit ihrem Mann, das innovative Heizungskonzept. Wirklich auf gar keinen Fall will Silke Stöbermeier Druck auf ihre Kinder ausüben, indem sie sagt, ihr müsst das hier weiterführen. Aber die Frage stellt sich, wer übernimmt den Familienbetrieb und mit welcher Vision für die Zukunft?
Als ich dann irgendwann mal, und das sind natürlich dann diese Kurzschlussreaktionen, dass man so sagt, ja okay, wenn es keiner von euch macht, ich werde hier nicht bis 90 stehen und werde hier alles sozusagen wuppen, dann müssen wir es halt verkaufen oder da muss halt irgendwas anderes passieren. Da haben die beiden sehr erschrocken reagiert und es kam dann sofort der Vorwurf, aber du wirst ja wohl nicht unsere Heimat verkaufen wollen. Wo ich dann nur gesagt habe, klar, verstehe ich, aber da müssen wir zusammen eine Lösung suchen. Und ich glaube, die Lösung haben wir noch nicht, daran müssen wir noch arbeiten.
Zurück zum Miscanthusgras, zu der Holzhalle in den Feldern. Thomas Stöber hat einen Sohn, Jonas, 16 Jahre alt. Aber der ist nicht hier. Er will lieber keine Interviews geben. Den Hof will er eher nicht übernehmen und den Betrieb auch nicht.
Das heißt, wir haben den Kleinen in der Entscheidung auch gesagt, wie mir das damals zugestanden war, der darf das selber entscheiden. Wenn er sagt, er macht es, macht er es. Aber wenn nicht, macht er es nicht. Nur die kommen nicht aus dem Quark im Moment irgendwie, die Jugend. Das ist das Problem. Ich sehe es, wie gesagt, bei allen, was da ist. Also mir wird Himmel, Angst und Bange, wenn ich frage, wie es denn weitergehen soll bei uns hier.
Thomas Stöber war selbst als Jugendlicher ganz anders gestrickt. Aber auch er hat sich ja den Familienvorgaben nicht gefügt. Wäre es nach seinem Großvater gegangen, hätte er auf jeden Fall den Hof übernommen. Doch als er 16 war, wusste er ganz klar, er wollte zwar direkt das Arbeiten beginnen, aber nicht als Landwirt, sondern eben als Heizungsbauer.
Mein Opa, der ist unter die Decke gegangen, wo das gehört hat, dass ich kein Landwirt werde. Und dann haben sie die alten Hierarchien und Strukturen dann bei einer Drei-Generations-Gemeinschaft in der Küche dann erlebt, wie es dann rund ging. Ja, das waren aber die guten alten Zeiten.
Gerade hat sich der 85-jährige Horst Stöber, Thomas' Vater, zu uns hier vor das Miscanthus-Grasfeld gesellt. Er hat seinen Sohn damals in seinem beruflichen Werdegang unterstützt.
Ja, ich kann mich erinnern. Wir haben damals darüber diskutiert, aber ich habe damals schon gesagt, was er vorhat, ich finde das richtig. Weil ich habe auch nicht gesehen, dass er eine Zukunft hier hatte, als Landwirt nur. War eigentlich unmöglich. So war es damals.
Dass Thomas Stöber mal Miscanthusgras anpflanzen und damit heizen würde, das zeichnete sich damals natürlich noch nicht am Horizont ab. Das Riesenschilfgras wächst erst seit etwas über 10 Jahren auf dem Ahrenberg.
Das ist das Riesenproblem, was Sie hier haben, wenn Sie jetzt so eine Maßnahme machen. Sie haben keine Ansprechpartner. Ich war damals auf dem Landwirtschaftsamt und habe mal Fragen gestellt, wie es so alle geht. Und keiner weiß im Endeffekt Bescheid. Und das war 2009. Das ist nicht allzu lange her. Das sind gerade mal 12 Jahre.
Er hielt an seiner Idee fest, wie wir heute wissen, mit Erfolg. Leider suchte er nicht den Kontakt zu Ralf Pude, dem Professor für nachwachsende Rohstoffe an der Uni Bonn, der sich ja schon seit Mitte der 90er Jahre intensiv mit dem Elefantengras auseinandersetzt. Pude ist auch der Vorsitzende der Internationalen Miscanthus-Vereinigung.
In diesem Falle wäre es sinnvoll gewesen, wenn sich der Herr Stöber an uns gewendet hätte, weil wir solche Fälle öfters hatten. Und dann hätten wir also auch dort immer Einfluss nehmen können. Diese internationale Miscanthus-Vereinigung hat zum Beispiel auch erreicht, dass auf EU-Ebene Miscanthus als greening-fähige Kultur zugelassen wurde. Also wir hätten da in Kontakt kommen können und das sicherlich auch unterstützen können.
Das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen damals, Unterstützung von der Wissenschaft. Es meldete sich bei Thomas Stöber nämlich bald auch die untere Naturschutzbehörde aus Eschwege.
Und sie kriegen nur Steine in den Weg gelegt von den Behörden. Wenn man jetzt hier sieht, hier ist die Halle, die habe ich jetzt dieses Frühjahr dann hingestellt. Und jetzt sehen Sie daneben, da ist so ein Streifen, der ist weggekrümmert alles. So, jetzt wurde mir auferlegt, wenn ich die Halle hinstelle, außer eine Geldauflage, weil ich eine Fläche versiegele, die nicht genutzt ist und gar nichts, die nur als Stellplatz für Maschinen war, muss ich jetzt einen Grünstreifen, einen Heckenstreifen und einen Baumstreifen daneben pflanzen, den Miskanthus rausroden, als Vorgabe, denn dass ich diese Baumaßnahme durchführen kann. Und da sage ich mir natürlich, scheiße, Entschuldigung, diese Ausdrucksweise, ich will ein erneuerbares Projekt machen und dann wird mir vorgegeben, mein Material, was ich teuer gepflanzt habe, was endlich wächst, rauszuackern, umzukrümmern und jetzt mal eine Hecke hinzumachen, wo wir in unserer Region bzw. hier in unseren Flurbereichen Hecken ohne Ende noch haben.
Thomas Stöber ärgert sich. Und er erinnert sich auch, als er den Miskanthus zum ersten Mal anpflanzte. Damals wollte er das erste Lager abdichten und erneuern, damit keine Feuchtigkeit eindringen würde.
Und wenn Sie sehen, dass Sie da Jahre für brauchten, um das durchzubekommen, zu genehmigen, Strafen, die Sie auferlegt bekommen haben. Und dann irgendein Mann vom Amt kommt und sagt zu Ihnen dann, warum bauen Sie denn jetzt, wollen Sie das hier jetzt bauen? Hinten in Wanfried, das ist so Strecke einheitlich 40 Kilometer weg, hin und zurück 80 Kilometer. Da würden hier Hallen leer stehen, da könnte ich doch eine Halle davon nehmen. Und dann fragen Sie halt den guten Mann, Sie wissen schon, dass diese Maßnahme eine erneuerbare CO2-Reduzierung und alles, und warum soll ich jetzt mit dem Trecker den Diesel auf der Straße verblasen, um jeden Tag, sage ich mal, von hier nach Wanfried zu fahren und den Brennstoff zu holen, alleine den Brennstoff bei der Ernte einzulagern und alles, wie er sich das vorstellt, ob er eigentlich wüsste, worüber wir hier reden. Und solange wir solche Leute haben, die hier rummachen, tut sich bei uns sowieso nichts hier in Deutschland.
Zum Gespräch in den Hof Nummer 1. Es ist das Haus mit dem Garten, wenn man von unten aus dem Tal hoch auf den Ahrenberg fährt, gleich rechts. Diesen Hof hat Andrea Imhäuser von ihren Eltern übernommen. Ihre beiden Töchter Jasmin und Melissa sitzen mit am Küchentisch. Beide leben sehr gern hier.
Es ist relativ idyllisch,
sagt die 16-jährige Melissa.
Es ist halt für Außenstehende, glaube ich, auf jeden Fall so dieses typische Bullabü. Aber es ist halt auch mit Arbeit verbunden. Und nicht nur alles immer nur schön.
Arbeit heißt?
Naja, zum Beispiel, wenn wir mit Holz machen müssen, in den Wald fahren und dann zum Beispiel mit Papa Holz spalten und das dann stapeln. So, ja.
Helfen gehört hier für alle jungen Menschen dazu. Mutter Andrea Imhäuser betreibt die Landwirtschaft im Nebenerwerb, reitet viel und berät hauptberuflich im Auftrag des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen Bauernhöfe zum Thema Biodiversität, also in Sachen Artenvielfalt. Wäre es aus Ihrer Sicht nicht eine gute Idee, ein Heizungskonzept für den ganzen Ahrenberg zu entwickeln oder vielleicht sogar ein Ökodorf aufzubauen? Also die Bewohner der 4 Höfe und der wenigen Häuser, die hier sonst noch stehen, und die Hotelbetreiber an einen Tisch zu holen und zu sagen, wir entwickeln hier ein Modellkonzept und laden erschöpfte Städter ein, bei uns Ferien zu machen. Und wir zeigen ihnen, wie nachhaltiges Leben geht.
Das finde ich eine sehr schwierige Frage, weil dann das ganze Dorf müsste ja die gleiche Überzeugung haben. Das hier sind Menschen, die wohnen hier seit vielen hundert Jahren zusammen. Die kennen sich alle viel zu gut, die haben trotzdem Vorbehalte untereinander, nehme ich mich nicht aus. Ich glaube nicht, dass es möglich wäre, auch nur eine gemeinsame Heizung hier anzuschaffen.
Das hatte auch schon Thomas Stöber gesagt, zumal die meisten hier eben mit dem Holz aus dem Eigenwald heizen. Trotzdem, sie treibt mich weiter um, die Frage nach einem gemeinsam geplanten nachhaltigen Ökodorf. In einer Zeit, in der Urlaube in Deutschland attraktiver werden. Die Häuser beheizt mit Erneuerbaren, die Gäste versorgt mit selbstgezogenem Gemüse, dazu Freizeitangebote wie Reiten und Biodiversitätsspaziergänge. Die Hotelzimmer und Ferienwohnungen wären ja schon da. Was hält die junge Generation von dieser Idee?
Einerseits kann ich mir das ziemlich gut vorstellen, weil hier halt einfach auch gute Grundlagen dafür sind und wir als Dorf ja schon auch recht positiv alle zueinander stehen. Andererseits weiß ich nicht, ob ich irgendwie dauerhaft irgendwelche Besucher hier haben wollen würde. Aber grundsätzlich ist halt abhängig von den Ausmaßen. Aber vorstellen kann ich mir das schon, ja.
Melissas 18-jährige Schwester Jasmin sieht das ähnlich.
Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Potenzial hätte. Also wenn man jetzt von diesen 4 Höfen ausgeht, die sind ja alle relativ unterschiedlich. Also wir haben relativ viel Landwirtschaft, Imkens haben auch noch Landwirtschaft. Und bei Thomas ist es eher so, dass sie halt auf diese Energien ausgerichtet sind. Und dann, weiß ich nicht, das Hotel ist halt so Gästebetrieb. Also ich glaube schon, dass das gut funktionieren könnte zusammen.
Käme es dazu, dann müssten Jasmin und Melissa allerdings ihr Berufsleben auf dem Ahrenberg verbringen, so wie ihre Vorfahren. Wie auch immer sie sich entscheiden, ihre Eltern, das ist allen wichtig, machen ihnen dabei keine Vorgaben. Früher war das anders und daraus resultierte Leid. Jasmins und Melissas Großmutter, die 86-jährige Gerda Imhäuser, die im Erdgeschoss wohnt, ist hier im Haus geboren. Sie musste den Hof, den Familienbetrieb übernehmen. Gerne wäre sie auf eine höhere Schule gegangen, wollte Botanikerin werden. Die Eltern ließen es nicht zu. Und wenn sie sich mit allen Mitteln doch durchgesetzt hätte?
Da hätte ich die Eltern verloren, ganz bestimmt. Es war nicht so viel Freiheit wie jetzt.
Gerda Imhäuser ärgert sich darüber, dass landwirtschaftliche Betriebe heute nichts mehr wert seien, wie sie sagt. Gleichzeitig freut sie sich, dass sie selbst durchgehalten hat.
Dafür bin ich jetzt belohnt worden, dass ich hier zu Hause bin. Und jetzt stehe ich ja über den Dingen. Aber damals, da stand man unten davor. Man wusste ja nicht, wie es weitergeht.
Auch jetzt weiß man nicht, wie es weitergeht. Ich gehe einmal über die Straße, um den Dorfältesten zu besuchen. Ferdinand Stöber, 86 Jahre alt. Er ist der, der 1959 den Berggasthof Ahrenberg hier oben gegründet hat.
Das war damals so eine, heute würde man sagen, eine Imbissbude. Mehr war das nicht, ne? Da kam nachmittags ein paar Kaffee trinken und das war alles, ne? Mein Vater hat damals gesprochen, du wirst Koch und dann machen wir da oben was.
Er lernte also das Kochen, lernte in Hotels in Bremen, Kassel, in Baden-Baden und in der Schweiz, kam dann wieder, übernahm die Imbissbude, machte ein erfolgreiches Hotel daraus. Könnte er sich denn den Ahrenberg, die 4 Höfe und das Hotel ausgehend von der Miscanthus-Gras-Initiative als Ökodorf vorstellen?
Auf der Schiene, also gehen viele drauf, das stimmt. Du musst einfach dahinter stehen, was du machst. Und das ist bei der Jugend heute nicht so ausgeprägt wie damals, ne, aus unserer Zeit. Ich habe ja den Ende des Krieges noch miterlebt, ne, und die schlimmen die Zeiten, 45, 46. Ne. Die Jugend heute, die wächst in großteiligem Wohlstand auf. Ne. Vielleicht ist das gar nicht so gut für die Jugend. Brauchst du nicht mehr kämpfen. Und damals war es schon anders. Ne.
Ich bin wieder bei den beiden Männern vor dem Schilfgrasfeld. Thomas Stöber bereitet sich auf eine neue Schicht vor, steht vor der Miscanthus-Gras-Pellets-Presse.
Also wenn ich keine Überstunden machen will und will im normalen Zeitraum pressen, mache ich im Moment so 2 bis 2,5 Tonnen am Tag, die ich pressen kann. Also jetzt so im Sack sind roundabout ungefähr 400 Kilo drin. Und im Moment dieses Jahr müsste die Ausbeute lag bei über 80 Tonnen, was wir jetzt am Brennstoff haben.
Er ist zufrieden. Timo Meyer, der Romantik-Hotel-Geschäftsführer, auch. Er profitiert nicht nur von der Wärme, sondern auch vom Interesse der Hotelgäste. Die registrieren manchmal, dass hier ein nachhaltiges Energiekonzept für das Hotel erarbeitet wurde und fragen.
Ach, das geht. Also man kann Gras anpflanzen und verbrennen und bekommt Wärme draus. Das ist einfach ein relativ unbekanntes Sektor, der nur in den Fachbereichen und in den Betrieben sehr publik ist. Jeder kennt Windenergie und Solarenergie mit Miscanthus. Das ist relativ unbekannt in der Bevölkerung.
Miscanthus hat sich noch lange nicht durchgesetzt. Ralf Pude von der Uni Bonn beklagt, dass das so langsam geht. Sieht aber in den nächsten 10 bis 20 Jahren eine gedeihliche Zukunft für das Jumbo-Gras.
Also ich würde schon sagen, es deutet alles darauf hin, dass gerade diese mehrjährigen Dauerkulturen, die ja sehr viel CO2 im Boden und in der Pflanze speichern, dass die wesentlich mehr an Bedeutung gewinnen werden, wenn man die denn intelligent nutzt. Und ich denke deshalb, dass die Anbaufläche doch deutlich spürbar zunehmen wird und dass wir eher so Richtung 20.000 Hektar kommen werden.
Ob aus dem Dorf auf dem Ahrenberg ein insgesamt nachhaltig wirtschaftendes Ökodorf wird, wer weiß. Aber die Energiewende, die grüne Transformation, die wird kommen. Und Thomas Stöber sagt, sie muss kommen.
Wir haben nur eine Erde. Wir sehen, was momentan alles passiert. Und sage ich mal, wie die Corona-Leugner jetzt, sage ich mal, die anderen Leugner, die sagen, Klimawandel kommt nicht von uns und alles. Also irgendwann sind wir jetzt an dem Punkt, da, das funktioniert so nicht mehr und man muss aktiv werden dann.
Miskanthus für den Ahrensberg. Eine Heldengeschichte mit Zukunft. Ein Feature von Anke Schäfer. Regie und Komposition Frank Merfort. Technik Andreas Stoffels. Redaktion Carsten Burtke.